Nun lasst uns beten. Herr, wir wissen, dass der Buchstabe tötet. Es ist nur dein Heiliger Geist, der lebendig macht. Offenbare dein heilig Wort an uns. Schenke, dass durch die Kraft des Heiligen Geistes das Wort uns lebendig wird, dass wir klar erkennen, worum es geht und was dein Wort und was du uns durch dein heilig Wort sagst und sagen willst. Sei du in unserer Mitte und wirke über Bitten und Verstehen. Amen. Ich bin gefragt worden, aus dieses Neue Testament, Neues Leben, den Text zu lesen. Da heißt es im Philipperbrief, wie wir gestern Abend schon gehört haben: Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass ich immer, wie bisher, auch unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird. Ob ich nun lebe oder sterbe. Denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es zu sterben und bei ihm zu sein. Soweit. Paulus, wie wir gehört haben, war im Gefängnis und musste vor Nero erscheinen. Er wusste nicht, es war Leben oder Tod. Aber er sagte: Ich erwarte und hoffe, siehe, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste. Nun, da ist so vielerlei in diesem Text. Ich möchte nur einen Punkt herausholen. Ich erwarte und hoffe sehr. Das Thema ist ein Vorbild, als Vorbild zu leben. Vorbild. Alle Welt. Ich erwarte und hoffe, siehe, sagt Paulus. Damit sagt er uns, dass er ein Ziel hatte in seinem Leben und mit seinem Leben. Da war ein Ziel seines Lebens. Leider ist es bei vielen Christen nicht so. Bei anderen war es mal ein Ziel, aber ihnen ist das Ziel verloren gegangen. Aber Paulus sagt uns ganz klar und deutlich, dass er ein Ziel hat. Das war ein Ziel seines Lebens. Wie sieht's mit dir aus, Bruder, Schwester? Hast du ein Ziel? Hast du ein Ziel? Was ist dein Ziel in deinem Leben? Goethe sagte, erfolgreich zu sein, setzt zwei Dinge voraus. Das erste, klare Ziele oder ein klares Ziel. Zweitens, den brennenden Wunsch, das Ziel zu erreichen. Haben wir ein klares Ziel als Christen, der du hier heute Abend bist? Hast du ein klares Ziel? Was ist dein Ziel? Und hast du das brennende Verlangen, dieses Ziel zu erreichen? Man sah einmal einen Mann, der Tag für Tag auf dem Felde umherging, jeden Tag, ziellos und zwecklos. Endlich fragte man ihn, wohin er denn eigentlich wollte. Wohin er eigentlich wolle. Ja, sagte er, das wisse er selber nicht, gab er zur Antwort. Das wisse er selber nicht. Jetzt wusste man, dass man es mit einem Geistesgestörten zu tun hatte und brachte ihn ins Irrenhaus. Lieben Freunde, ich glaube, die Mehrheit der Christenheit, und wenn ich von Christenheit rede, rede ich von Gläubigen, sind geistlich geistesgestört. Wenn du ihn fragst, wohin willst du eigentlich? Was ist dein Ziel? Ja, das weiß ich selber nicht. Verrückt bist du in Gottes Augen, der du kein klares Ziel hast. Und wenn du ein klares Ziel hast, dass du mit brennendem Eifer, dass nichts in dieser Welt dich zurückhalten kann, danach strebst, lebst, eiferst und betest. Wenn einige vielleicht auch ein Ziel hatten, ist es ihnen verloren gegangen. Wenn man das Leben anschaut. Und einige, wenn man ihr Ziel nachschaut, ist man erschrocken, wie niedrig und nichtig sie ihr Ziel gesteckt haben, ihr Lebensziel. Es ist schockierend, wenn man Menschen anschaut und ihr Leben studiert und dahinter kommt, was eigentlich ihr Ziel ist, worum es bei ihnen geht. was ihr Lebensziel ist. Einige, dass ich heirate. Ich habe hier ein Schreiben von Teenagers in eine Schrift der USA, in einem Report von 59 verschiedenen Ländern, haben sie gefunden, dass 99% der Teenagers sagten, das Wichtigste in dieser Welt ist das Sexuelle. Kann man sich das vorstellen? In 59 Ländern sind die Christen mit eingeschlossen. Eine, die unter den Christen missioniert, sagte, du, wenn wir mit der Welt reden, mit der Welt, mit den weltlichen Teenagers, ist es leicht. Die verstehen es, die nehmen es auf. Aber wenn wir mit den gläubigen Teenagers reden, den Teenagers von christlichen Eltern, ist sein Problem. Die nehmen die Wahrheit nicht an. Seine verdammte Sache und eine verfluchte Sache, dass die Kinder der Christen sich so benehmen. Dass mit den Heiden es leichter ist zu reden, als mit den Christen. Und dass sogar gläubige Kinder, Teenager, sagen, das Wichtigste ist das Sexuelle. Kann man nun verstehen, warum die Christenheit tot ist? Kann man verstehen, warum das Evangelium nicht läuft durch alle Welt? Kann man nun verstehen, warum es, dass wir viel über Erweckung reden, aber Fan der Erweckung sind? Das ist eine verfluchte Sache. Es wird gesagt, in den 60, 70er Jahren war das Sexuelle Ziel freie Liebe. Aber in den 70er, 80er Jahren war das in den 60er und 70er Jahren nicht zu vergleichen mit 1970 und 1980. Und wie sieht es aus in der Welt heute? Das fiel hier schon in Europa transsexuell aktiv ist. Also, dass junge Burschen sich operieren lassen. Und werden Frauen. Dass der Junge nicht mehr ein Junge ist. Und vor kurzer Zeit war ein junger Mann erschüttert. Seine Freundin hatte ihn verlassen. Und er wusste nicht, dass seine Freundin mal ein Junge war. Ausführlich will ich nicht darüber reden. aber das äußerlich der Junge ein Mädchen ist. Und dass es nicht nur Hände halten, sondern ein intimes sexuelles Benehmen. Ich glaube, in Sodom und Gomorra ist solches nicht geschehen, aber es geschieht in der EU, in euren Ländern. Mit diesen Menschen haben wir zu tun, sogar in Afrika. Da kommen sie zu uns. Uns erschütternd, wenn solch ein junger Mann sich bekehrt, könnt ihr euch denken, wie das ist. Die Brüste sind kein Problem. Aber wenn man gleich weitergeht, ist es ein großes Problem. Es ist schlimm unter der Jugend, auch christliche Jugend. Vielleicht werdet ihr graue Haare kriegen, wenn ich euch sagen sollte, was für ein Prozentsatz sie gefunden haben. Unter der christlichen Jugend, die im Hause der Eltern Huren, nicht nur mit einem Freund, sondern mit 3 oder 4 verschiedenen. Da sagt man sich, wo sind die Eltern? Haben die keine Augen? Haben sie kein geistliches Gefühl? Sind sie geistlich tot? Wie können sie solches zulassen? Sie fanden, dass 86% der Jugendlichen den Burschen 19 Jahre 75% schon das Ehebett kannten und waren nicht verheiratet. Entschuldigung, 86% der Burschen und 75% der Mädchen. Auch unter den Christen. Ihr meint vielleicht, dass ihr heilige Engel habt als Kinder. Lasst sie mal euch die Wahrheit erzählen, wie es eigentlich aussieht. Und wir sollen das Licht der Welt sein, das Salz und das Vorbild. Jerusha hat, glaube ich, heute Morgen zu euch geredet. Ein junges Mädchen. Die wurde neulich eingeladen mit einer anderen, mit einem anderen Mädchen. Und sie fuhren nach Durban und dachten, sie müssen wohl übers Radio reden. Und als sie dort ankamen, da sahen sie dieses Jahr das Fernsehen. Und da mussten sie ein Programm machen für alle Welt, nicht Afrika, alle Welt, jedes Land der Welt auf Fernsehen. Erstaunt ist man, wenn man die Reaktion der Mohammedaner hört, wie die darauf reagieren und sagen, das ist das Rechte, solche Reinheit. Aber manche Christen nehmen Anstoß daran Und einige Eltern meinen, man geht zu weit mit dem. Haben kein Ziel. Gehen herum, auf und ab auf dem Felde, wie der Mann, der krankzinnig war. Und man ihn fragte, was ist dein Ziel? Ja, das weiß ich selber nicht. Hast du, lieber Freund, ein Ziel als Christ in deinem Leben? Ich sage, man ist schockiert, wenn man oft hört und sieht, was für ein Ziel sich die Menschen gesetzt haben. In Genua lebte eine Obsthändlerin. Die sparte 40 Jahre lang, um genug Geld beisammen zu tun, dass sie auf den Campo Santo, den weltberühmten Friedhof, in ihres Vaterstadt, ein schönes Marmor-Grabdenkmal zu bekommen. Das war das Ziel dieser Frau. Ein Marmor-Denkmal auf einen weltberühmten Kirchhof. In diesen Tagen erleben wir viele Satanisten, die sich bekehren. In der letzten Woche eine 15-jährige Königin der Geister sich bekehrt hat. Und ihr sogenannte Ehemann war ein Grabstein. Kann ich nicht ausführlich erzählen. Dieser Grabstein kam jede Nacht zu ihr. Braucht man nicht zu erklären, wie das vor sich ging. Erschütternd ist es und kein leichtes Los. Aber Gott sei Dank, als sie zur Missionsstation zu Savanto kam, als sie durch die Pforte ging, war das Ende von dem Grabstein, von der Grabsteinehe. Aber es war ein Kampf, vor dem sie frei wurde. Spiegel kam aus ihr heraus. Nicht oben, aber unten. Aber oben kam auch manches heraus. Und die kroch auf dem Boden wie eine Schlange. Wunderbar ist es zu sehen, wie Jesus mit seinem Evangelium auch diese Menschen befreit. Ein Missionar erfuhr von einem jungen Mädchen, das an der Schwindsucht starb, TB, hier in Europa. Einige Stunden vor ihrem Tod ließ sie ihr Brenneisen zu ihr zu bringen, bat sie, um sich Locken, schöne Locken zu brennen, damit sie auch schön im Sarge liegen konnte. Das ist ihre letzte Sorge gewesen. die Locken auf ihrem Kopf. Bei einigen ist das bei den Jugendlichen nicht nur die Locken auf dem Kopf, sondern vielleicht auch ihre Kleidung. Und alles, was das mit sich bringt. Aber ich frage einen jeden, ob du hören willst oder nicht. Was ist dein Ziel? Vor 1800 war es üblich, dass sich Könige und Fürsten einen Hofnarren hielten. Die hatten einen Mann, das war der Hofnarr. Es waren aber nicht nur Narren, oft waren es scharfsichtige Dichte, scharfsinnige Dichte und Kritike. Von solchen intelligenten Narren wird Folgendes erzählt. Sein König gab ihn eines Tages einen Narrenstab und sagte zu ihm: Reise mit diesem Stab umher und finde heraus, wer ein größerer Narr ist als du. Und wenn du ihn gefunden hast, dann übergib ihm deinen Narrenstab als Auszeichnung. Daraufhin machte sich der Narr auf die Reise und ging in ganzem Land herum, von einem Schloss bis zum anderen. Aber er fand keinen anderen Narren, der ihn an Narrheit übertroffen hätte. Schließlich ging er zu seinem König zurück. Der aber inzwischen auf dem Sterbebett war. Das Sterbebett. Auf dem Weg hierher, vor dem ich im Flugzeug ging, bekam ich den Anruf von einem Freund, einem Professor, der vor einigen Tagen noch mich besucht hatte, um zu sehen, wie es um mich steht, wie es mir geht, 66 Jahre alt. Und als ich jetzt am Flughafen war in Durban, bekam ich die Nachricht, dass er gestorben ist. So unerwartet und plötzlich kann es gehen. Der König trotzdem auf dem Sterbebett war, ließ gleich seinen Narren kommen und sagte im traurigen Ton: Ich trete jetzt eine lange Reise an und ich weiß nicht, was mir da alles begegnen wird. O mein König, sagte der Narr, da haben Sie sich sicher sehr gut drauf vorbereitet, gute Vorbereitungen getroffen. für solch eine Reise, meinte der Narr. Nein, erwiderte der König, dafür hatte ich keine Zeit, mich darum zu kümmern. Ich habe mich darauf gar nicht eingestellt. Da rief der Mann erstaunt aus: Das kann ich nicht verstehen. Wenn das so ist, dann sind Sie, Herr König, der größte Narr in dieser Welt. Und übergab dem König den Narrenstab. Was ist dein Ziel? Bist du auch ein Narr? Wenn du heute sterben solltest, hast du das Ziel erreicht? Und der Narr sagte zu seinem König: Sie sind der größte Narr auf dieser Erde. Solch eine lange Reise und haben sich nicht darauf gut vorbereitet. Ja, ich hatte keine Zeit, dieses und jenes. Ist da einer unter uns, der sich noch nicht auf die Ewigkeit vorbereitet hat? Ist da jemand unter uns, der noch kein klares Ziel hat, der nicht weiß, wo es hingeht, wo es hinausführt? Was ist dein Ziel? Da ist das Ziel, der Tod. Aber da ist auch das Ziel schon in dieser Zeit und in diesem Jahr und in diesem Leben. Die Alten, die sagten: Geld verloren. Hast du etwas verloren? Hast du Ehre verloren? Hast du viel verloren? Hast du deine Seele verloren? Hast du alles verloren? Hast du alles verloren? Der Herr sagt: Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne? Nehme aber Schaden an deiner Seele. Was für ein Ziel hast du? Ich müsste eigentlich jetzt schließen. Und dass jede hierauf eine Antwort gibt. Was ist dein Ziel? In diesen Tagen kam ein junger Bursche zu mir, 23 Jahre alt. Er sagte: Ich bin in der Erweckung geboren. Ich weiß noch, als er geboren ist. Die Mutter wollte kein Kind mehr haben. Habe ich gesagt: Liebe Frau, sorge dich nicht, bring das Kind in die Welt und gib's mir. Ich nehme es an. Aber seltsam, die Frauen, wenn sie das Kind in die Welt gebracht haben, dann wollen sie dir das Kind nicht mehr geben. Der Arzt schaute das Kind an, in Durban, im Spital, sagte: Wenn ich nach der Form des Kopfes schaue, wird dieser Mann mal ein Böse Politiker werden. Oder er wird ein Gottesmann. 23 Jahre ist dieser Mann jetzt und es ging in die böse Richtung. Und dann kam er diese Tage zu mir und sagte, wie ist das möglich? 23 Jahre bin ich schon hier. Jede Woche habe ich das Evangelium gehört. Jetzt sind fast 4 Jahre um an der Uni. Und jetzt erst gehen mir die Augen auf. Nur jetzt gehen mir die Augen auf, dass es einen Gott gibt, dass dieser Gott Herr ist, hat immer vom Herrn gesprochen, aber nie begriffen, was das bedeutet. Herr. Der Herr sagt, ja, warum nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. So kennen wir die Bibel auswendig. Es bedeutet aber gar nichts für uns. Gar nicht. Herr Jesus, was bedeutet das? Jesus Christus, was bedeutet das? Und eine der Satanisten sagte mir, wenn wir unsere Untergrundversammlungen haben, wo die Geister sich treffen und es mir aus aller Welt, wenn nur der Name Christi genannt wird, dann zittern alle Teufel und fliehen auseinander. Christus, der Messias, das Wort Christus. Und wir sagen es und fühlen, erleben gar nichts. Aber die herrlichen Mächte, wenn der Name genannt wird, geht sie durch Mark und Bein und sie zittern und fliehen. So haben wir alle die Worte in unserem Kopf, bedeutet aber gar nichts. Gar nichts. Weltfreund ist Gottes Feind. Bedeutet gar nichts. Wir sind nicht erschüttert darüber. Eure Leibe sind ein Tempel des lebendigen Gottes. Was bedeutet das? Gar nichts. Weniger als der Schmutz unter den Fingernägeln. Bedeutet nichts. Was bedeutet das? Was bedeutet das Christentum? Man redet von Himmel, man redet von Hölle und wir leben weiter gar nicht. Als neulich unser Auditorium brannte und ich das Feuer aus den Fenstern sah, überall, ich sagte, Mensch, es täte eigentlich nicht nötig zu predigen, wenn nur das Wort Hölle kapiert, sollte sich bekehren. Und wer sich nicht bekehrt, ist geistesgestört hier im Kopf. Die ewige Pein, Feuersee, wenn uns das bis in die tiefsten Tiefen unseres Herzens geht, sollte keiner diesen Raum verlassen, ohne sein Leben mit Gott in Ordnung gebracht zu haben. Dann sollte keiner unbekehrt diesen Raum verlassen. Und wenn du es nicht jetzt kapierst und fühlst, wenn du brauchst nicht mal eine Stunde in der Hölle zu sein, dann wirst du daran denken, der Elo Stegen hat es uns in Bilden gesagt. Und das wird Ewigkeiten sein. Und wir sollen Vorbild sein aller Welt. diese Sachen sollten Wirklichkeit sein in unserem Leben. Dass alle Welt das lesen kann. Dass die Worte Gottes nicht nur auf Papier geschrieben sind, sondern dass sie es in klarer Schrift lesen können in unserem Leben. Und dass dein Leben eine Bibel ist, die alle Welt erfasst. Nun, natürlich können wir kein Vorbild sein, wenn wir schlafende Christen sind. Denn das, was uns führt, gar nicht bewegt. Und bis in die tiefsten Tiefen des Herzens dringt, da können wir Gottes Wort hören. Wir können Gottes Wort lesen, aber es dringt nicht durch. Hat gar keine Bedeutung und wird uns nicht groß. Aber wenn nur ein Wort uns groß werden würde, dann sollte es unser ganzes Leben erneuern, dass wir nie wieder dieselben, die gleichen sein können. Wenn es heißt, trachte am ersten nach dem Reich Gottes und das durchdringt dich, dann kannst du nicht wieder an ein anderes Reich denken. Dein Vaterland oder irgendein anderes Land, dann beseelt dich und durchdringt dich das Reich Gottes. Da kannst du nicht mehr um Geld, Ehre gehen, sondern nur um das Reich Gottes. Und wenn du ein Teenager bist, dann kreist es sich nicht um Sex, sondern um Jesus Christus. Und wenn es sich nur kreist um Sex, sage ich dir, junge Mann und junge Frau, du bist ein Kind des Satans. Nicht wenige. Deinen Eltern kannst du es vormachen und sagen, du bist Gottes Kind. Und weil sie schlafen, nehmen sie es an. Aber ich sage dir, du bist ein Kind des Satans. Wenn Jesus um deine Seele wirbt, wie ein Bräutigam und seine Braut, und du bist mit anderen Sachen beschäftigt, und wenn du noch nicht mal ein Teenager bist, diese Königin der finsteren Mächte, Geiste, die war 7 Jahre alt, als sie sich den Satan ausgeliefert hat. Und ihre Eltern, Vater und Mutter sind auch Satanisten. Also, wenn wir Vorbilder sein wollen, alle Welt, dürfen wir keine schlafenden Christen sein. Kannst die ernsteste Botschaft halten, wenn der Mensch schläft, vernimmt er nichts davon. Der geht hinein und heraus, unberührt. Schlafende Christen, schlafende Kinder Gottes, nehmen es nicht ernst mit Gott und mit seinem Wort. Wenn sie lesen, da soll Freude sein im Himmel, über uns vor Gott und seinen heiligen Engeln, weil wir uns von Herzen bekehren. Und aus der Finsternis ins Licht gehen, von der Gewalt des Satans zu Gott. Aber das bewegt uns nicht. Ob der Himmel sich freut oder nicht über uns. Ich denke an mein Mädchen, an meine Freundin, an meinen Freund, an die Uni, mein Studium, Geld. Da war ja ein kleiner Bub hier in der Schweiz. Ein Bauernsohn. Und der hat davon geträumt, dass er einmal Millionär sein will. Er wurde ein Knecht. Er wurde ein Zimmermann. Er arbeitete auf Schiff. Endlich hat er es geschafft. Hat er seine Millionen zusammengerafft. Dann baute er sich ein großes Schloss an einer wunderschönen Stelle hier in der Schweiz, am See. Ein prächtiges Bild. Aber durch seine harte Arbeit konnte er nicht mehr schlafen nachts. Bis eines Tages er zum See ging, in den See hineinsprang und sich das Leben nahm. Eine wahre Geschichte von einem Bauernsohn hier in der Schweiz. Ihr Schweizer solltet das gut verstehen. Aber wenn wir uns nun bekehren von der Gewalt des Satans, den Fürst der Finsternis, aufwachen aus dem Schlaf, wir schlafen des Nachts, wenn es dunkel ist, wenn die Sonne nicht scheint, wo man Jesus nicht kennt und er kennt, wird es dunkel, dann schlafen wir und träumen unsere Träume. Aber ich möchte dir sagen, lieber Freund, Jesus hat lange genug auf dich gewartet. Vielleicht bin ich nicht gestorben, sodass ich noch diese Gelegenheit habe, dir zu sagen, Jesus hat lange genug auf dich gewartet. Soll er vergebens warten? Wir sollen, und es sollte das Verlangen sein eines jeden unter uns, und dass wir wollen aufstehen aus unserem Schlaf. In Römer 13 lesen wir Vers 11. Römer 13, Vers 11. Und weil wir solches wissen, nämlich die Zeit, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Wir können nicht Vorbilder sein, wenn wir schlafende Christen sind. Die Stunde ist nun da, sagt die Bibel, sagt Gott. Nicht nur der Apostel Paulus. Gott sagt, die Stunde ist nun da, aufzustehen vom Schlaf. Sintemal unser Heil jetzt näher ist, denn da wir gläubig wurden. Das sollte uns erfassen. Das sollte uns erschüttern. Die Stunde aufzuwachen aus dem Schlaf ist nun da, weil wir näher den Tag unseres Heils gekommen sind, nähe der Wiederkunft Jesu Christi, nähe den Tod. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasset uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Wir haben keine Zeit darüber zu reden. Aber wir sollen aufstehen vom Schlaf. Sintemal, das Heil jetzt näher ist, als da wir es glaubten. Wie lange bist du schon gläubig? 10 Jahre? 20 Jahre? So viel bist du näher an diesen Tag gerückt. Wie viele Jahre schon? Vor einigen Tagen? Ließ der Präsident einer politischen Partei in Südafrika mich wissen, der menschlich gesprochen wohl, wenn nichts Unerwartetes geschieht, der Präsident des Landes sein wird nächstes Jahr, dass er käme, mich zu sehen. Ich wusste den Tag, aber ich wusste die Stunde nicht. Ich habe gewartet, gewartet. Die Sonne ging unter. 7 Uhr, 8 Uhr und er war noch nicht da. Tausende Jugendliche hatten sich versammelt. Ich sagte meinem Bruder Friedel, predige du. Ich warte auf diesen Mann. Ich will nicht, dass er mich schlafen findet. Ich will bereit sein, wenn er kommt. Den Tag wussten wir, aber nicht die Stunde. Der Präsident aller Präsidenten, der Herr aller Herren, der kommt bald. Du weißt Tag und Stunde nicht. Wird er dich bereit finden? Und wenn er kommt, wird er seine Hand ausstrecken und gesagt, gut gemacht, du hast die Zeit ausgekauft. Ei, du fromme und treue Knecht, oder wird er dich tadeln? Der himmlische Präsident, der kommt. Wir sind noch nie in der christlichen Geschichte so nahe gewesen an sein Kommen wie jetzt, wie in dieser Stunde. Wir wissen nicht die Zeit, den Tag, die Stunde, aber wird er uns schlafen finden? Wird er uns schlafen finden? Darauf sage ich 1000-mal Nein, das darf nicht sein. Und wenn wir über 1000 hier versammelt, sollte ein jeder unter uns, nicht nur 99%, keine ist zu jung, keine zu alt, von ganzem Herzen beten, Herr, ich möchte nicht, dass du mich geistlich schlafend findest, bereit zur himmlischen Hochzeit, als Brautgemeinde Jesu Christi, bereit für den Tod, bereit für das große Fest, das nahe ist. Und in der Zwischenzeit sollte ein jeder unter uns nicht wie ein Narr leben, sondern die Zeit auskaufen. Frucht bringen für die Ewigkeit. Wenn wir geistlich nicht schlafen und hören, der Sohn Gottes, der eingeborene Sohn Gottes, ist Fleisch geworden. Er ist in diese Welt gekommen. Das sollte solch eine Wucht, solch eine Kraft sein, dass wir nie wieder ruhen können. dass Gottes Sohn mein Bruder geworden ist. Gibt es etwas Größeres als das? Und wenn du etwas anderes hast, das von größerem Wert ist als das, bist du ein Götzendiener, du bist ein Heide, du bist ein Gottlose. Wenn wir das hören, Gott ist Fleisch geworden, sein Fleisch wie unser Fleisch, sollten wir aus dem Staunen nicht herauskommen. Da sollten wir voll Bewunderung stehen und sagen, wie ist das möglich? Gott ist Mensch geworden, ein Mensch wie wir, wahre Gott und wahre Mensch. Und diese Menschwerdung ist das Heil der Welt. Ist das Heil der Welt. In diesen Tagen war eine Chinesin bei uns. Sie war Dozent an einer Universität in Beijing, China. Sie lehrte Atheismus. Es gibt keinen Gott. Und vor 3 Jahren kam sie in Südafrika zum Glauben. Ich sage, wie ist das? Wenn man klug ist, begabt, ihre Schwester ist hier in Deutschland. Die Schwester ist gerade geboren, vor dem es gesetzt wurde, du darfst nur ein Kind in die Welt bringen. Und da hat die Mutter das zweite Kind in die Welt gebracht. Und da wurde das Gesetz, aber ihre Schwester war schon geboren. Mein Herz, als ich mit ihr sprach, ist zerbrochen, als ich an die Chinesen dachte, die Jesus nicht kennen, die keine Ahnung davon haben, dass Gott Fleisch geworden ist. Ich dachte daran, wie Hans Kolle uns das erste Mal in Rumänien herumnahm in eine Stadt, sahen wir eine arme, alte Frau. Und mein Herz zerbrach, ich sehe das Bild noch bis heute. Ich sage, wer wird dieser Frau das Evangelium bringen? Hier sind die Menschen, haben keine Ahnung, dass Gott Fleisch geworden ist. Wissen nichts von Evangelium. Und was machen wir Christen? Womit sind wir beschäftigt? Was ist unser Ziel? Trotzdem Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium alle Kreaturen. Sind wir damit beschäftigt? Wenn nicht, haben wir noch nicht begriffen, worum es geht. Haben wir dieses Wort als Schlafende gehört. Sie hören, aber hören es nicht. Sie sehen und sehen es nicht. Aber der Tag wird anbrechen, am Tag des Gerichts, wo du vor den Richterstuhl Christi erscheinen musst. Und wehe, wenn du nur ein Hörer gewesen bist und kein Täter. Sagt, wer wird diese alte Frau sagen, dass es Vergebung ihrer Sünden gibt. Errettung vom Tode. Weißt du, was der Tod ist? Weißt du, wie der Tod ist? Dass das der letzte Feind ist? Und welch ein Kampf das sein kann? Dass Jesus Fleisch geworden ist, um uns zu erlösen. Vom Tod und von der Hölle. uns das Leben und die ewige Seligkeit bringen kann. Aber da sitzen wir mit unseren Kühen, mit unseren Schweinen, mit unserer Arbeit und die Welt geht verloren. Gott, Immanuel, ist uns nahe gekommen, sozusagen unser Bruder geworden. Und wenn er mein Bruder geworden ist, ist Gott mein Vater geworden, wie sein Vater. Sein Vater, mein Vater. Und das geht uns nichts an. Das bewegt uns nicht. Das vertreibt nicht unseren Schlaf. Wir können ruhig weiter schlafen. Und die Welt geht ins ewige Verdammnis. Und wenn er mich zu einem Gotteskind gemacht hat, zum Erbe Gottes, dass ich ein Erbe bin, dann ist der ganze Himmel mein. Der ganze Himmel ist mein. Und was bewegt das mich? Bewegt das dich? Wenn nicht, bist du ein toter und schlafender Christ. Hörst du das? Schreib dir das hinter deine Ohren. Ich will nicht hier stehen und dich Honig um Bart schmieren. Ich will dir die Wahrheit sagen. Du schlafender Christ, die Zeit ist gekommen, aufzuwachen aus dem Schlaf. Dieses Heil ist nahe. Aber es sagt nicht nahe, es sagt, es ist näher gekommen. Diese Tatsache, dass es näher gekommen ist, was tut das in deiner Seele? Was tut das in deinem Herzen? Ach, was tut es? Gar nichts. Soll es denn etwas tun? Soll ich denn etwas fühlen? Du fühlst nichts und es tut nichts, weil du tot bist. Wenn dein Lebenszeichen wäre, Lebenszeichen, würde es dich durch Mark und Bein gehen. Und als Frau wirst du sagen, lieber Mann, ich kann dich nicht verstehen. Und der Mann, Frau, ich kann dich nicht verstehen. Du bist wohl der größte Narr. Den Narrenstab muss ich dir geben. Die Zeit, die Stunde ist näher gekommen. Und wenn sie uns näher gekommen ist, sollte es uns eine größere Wahrheit sein, eine größere Tatsache, oder haben die Jahre des Glaubenslebens uns abgestumpft? Lauer gemacht, sind wir kälter geworden, oberflächliche. Wie sieht unser geistliches Leben aus? Denk daran, als die erste Liebe da war und vergleiche das jetzt mit deinem geistlichen Zustand. Im geistlichen Leben gibt es keinen Stillstand. Stillstand ist Rückgang. Bist du zurückgegangen geistlich? Im Christenleben gibt es nur ein Wachstum. Jesus wird uns größer und wächst mir in unser Herz hinein. Wir erkennen ihn. von Jahr zu Jahr immer besser. In seine Gnade, Treue, Barmherzigkeit. Und darum lieben wir ihn auch Jahr zu Jahr immer mehr. Immer mehr. Ist es so in deinem Leben? Wenn nicht, bist du nicht auf dem Weg zum Himmel, aber zur Hölle. Also im Christentum, lieben Freunde, gibt es keinen Stillstand, ob du vor 15 Jahren, vor 50 Jahren zum Glauben gekommen bist. Es gibt nur ein Wachstum. Sonst sind wir schlafende Christen. Und das ist nur möglich, wenn ich ein Verdammter bin. Alle Welt kann mich selig preisen, ich bin verloren. Denn das Wort Gottes und Gott selber ist nicht der lebendige Gott in meinem Leben. Der Schlaf ist ein geistlicher Schlaf. Das bedeutet, dass ich träge bin und dass du träge geworden bist, lau, gleichgültig gegen Christus und sein Heil. Wer schläft, ist gleichgültig gegen alle geistlichen Eindrücke. Gott kann sagen, was er will. Das bedeutet nichts. Bedeutet uns nichts. Die Zeiten, die Heiden stehen erschütternd, aber wir Christen sind wie die Gänse und die Enten, wo das Wasser einfach herabfließt. Aber das muss nun aufhören. Dieser Schlaf muss nun ein Ende haben in deinem Leben. Dafür bist du hier. Sonst wird dieser Tag dir zum Fluch. Wenn du aus diesem Raum gehst und bist nicht verändert. Höre, Jesus Christus will jedes Haus, will jedes Herz hier unter uns haben. Jeder unter uns sollte ihn als Ziel haben. Der uns die Seligkeit, der uns die Freiheit, der uns in den Himmel bringen will. Und nicht nur uns, sondern alle Welt. Dass wir uns freuen können. Die Kinder auf den Straßen sollten frohlocken. Sollten springen. Jeder Mann sollte fröhlich sein und sich freuen über das Heil Jesu Christi. Sollte keine kleine Sache sein, die größte Sache der Welt. Die Bibel sagt, du hast nun lange genug geschlafen. Stehe auf von deiner Trägheit, Lauheit und Gleichgültigkeit. Nun werde wach und wache auf. Sei ein Vorbild den Schweizern, Deutschen, alle Welt. Dass du nicht das Schlechtste erlebst, dass Jesus an dich vorübergehe, dieweil du schläfst. Nun zum Schluss. Ein junges Mädchen, ein weißes Mädchen, Adeline Häusemann, war 19 Jahre alt, als sie im Juli 2000 zur Jugendfreizeit kam zu uns auf Sisavantu. Sie hatte alle Hoffnung verloren und wollte sich das Leben nehmen. Wenn ihr in der Schule von Jesus erzählt wurde, sagte sie, es sei alles Unsinn. Am 27. März 1999 kam sie zum ersten Mal mit Bulimie, mit Essbrechsucht und Anorexie, Magersucht zu uns und suchte Hilfe. Die Mutter ihrer besten Freundin hatte sie gebracht. Im Alter von 5 Jahren liebte sie den Herrn Jesus. Als ihr ein Bild von Jesus geschenkt wurde, drückte sie es an ihre Brust und schlief mit ihm. Aber in Klasse 8 litt sie unter Magersucht. Als sie zu uns kam, brachte sie ihr Leben mit Gott in Ordnung. Man brachte sie für Gebet. Nach einer Woche holten sie die Eltern ab. Als sie sie sahen, dachten sie, welch eine hübsche junge Dame ist dieses? Sie erkannten ihre Tochter nicht wieder. Der Herr Jesus hatte sie ganz neu gemacht. Also ist jemand in Christus eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, ist alles neu geworden. Und wenn du das hörst, dann muss das eine Tatsache in deinem Leben sein. Die Herrlichkeit Gottes lach auf ihr. Jesus machte alles neu. Danach hatte sie eines Tages eine Vision, dass sie in einen tiefen Abgrund war. Unten in diesem Abgrund war ein großer Zementblock mit einem dicken Seil. An das sie gefesselt war. Sie war außerdem noch an viele anderen Seilen gebunden. Jesus sagte ihr, Adeline, dieses große Seil ist Menschenfurcht in deinem Leben. Du fürchtest Menschen. Wenn du deine Sünden bekennst, denkst du, was wird der oder jene von mir denken? Auch sah sie, wie sie Popmusik zuhörte, im Radio und im Fernsehen oder auf den Kassettenspielen. und wie sie nach dem Fernseher schaute mit ihrem Bruder. Und als sie diese Popmusik zuhörte, plötzlich sah sie, wie die Dämonen und böse Geister durch diese Musik in sie hineindrängten und sie in sich und sie in sie hineinfuhren. Gingen einfach in ihren Körper hinein. Sie sah das Gleiche mit ihrem Bruder, mit dem sie vor dem Fernseher saß. Und es war für sie schwer, um sich von dieser Musik zu trennen. Gott aber zeigte ihr, wie dadurch böse Geister und dämonische Geister Eintritt bekamen in ihr Leben hinein. Seht ihr, Jugendlichen, wenn du weltliche Musik hörst, fahren die Teufel in dich hinein. Du wunderst dich, dass du nicht glauben kannst. Weißt du warum? Weil du voll Dämonen bist. Und ihr Eltern, wundert ihr euch, warum eure Kinder so sind, wie sie sind und nichts von dem Wahren hören wollen? Nicht, dass die Teufel sich um sie herum bewegten, sondern sie gingen in sie hinein. Eine der Popstars sagte ja, dass du deine Seele durch das Hören der Musik deine Seele an den Teufel verkaufst. Müsst ihr Eltern alle wissen, dass eure Kinder ihre Seele an den Teufel verkauft haben. Das Mädchen hatte mit großen Schwierigkeiten und Problemen zu tun, ehe sie befreit wurde. Und da sah sie, wie ihre Seele den Leib verlas und sie in die Hölle fuhr. Sie sagt, ich sah mich mit diesen Seilen in der Hölle gebunden im Feuer. Ich schrie und schrie, aber man hörte mich nicht wegen des großen Lärms in der Hölle. Stelle dir einmal das Schreien in der Hölle vor. Menschen schrien über ihre Sünden. Sie sagt, auch ich weinte über meine Sünden, meine Lügen. Ich wollte so dünn sein wie mit 20 Kilogramm. Ich weinte über das Hören der weltlichen Musik in der Hölle. Der Herr Jesus kam zu ihr in die Hölle und alles wurde still. Aber sie schrie weiter. Dann war es ihr möglich zu hören, was sie schrie. Sie sagte, es ist nur das eine, was ich möchte. Das ist, dass Jesus zu mir spricht. Sie hatte nur ein Verlangen: Jesus, sprich du zu mir. Sie schrie zu ihm. Und Jesus nahm sie aus dem Abgrund heraus. 1999 machte sie ihr Abitur in Johannesburg und ging im Jahre 2000 zur Bibelschule. Im Juni 2000 kam sie wieder zu uns auf der Missionsstation. Und Gott sagte zu ihr: Adeline, ordne dein ganzes Leben. Bereinige alles. Lass nichts zwischen dir und uns stehen. Jesus zeigte ihr viele Sünden. Ein großes Sündenbewusstsein kam über sie. Sie bekannte ihre Sünden bei einem Seelsorger und wurde befreit. Während andere Menschen auf die Seelsorge warteten, sang Adeline mit zwei ihren Freundinnen. Wie wunderbar ist es, einen Erlöser zu haben. Das erfüllte ihr Herz. Das war der Himmel in ihrem Leben. Und was bedeutet es, dass Jesus unser Erlöser ist? Was bedeutet es? Nach der letzten Jugendfreizeitkonferenz, an der Adeline teilnahm, kehrten sie nach Pretoria zurück, über Durban. Bei dieser Fahrt hatten sie einen Unfall. Ein LKW stand kreuz über den Weg. Der große Lastwagen bewegte sich nicht und sie fuhren in ihn hinein. Sie saß hinten mit zwei anderen und vorne saßen zwei. Die anderen vier Mitfahrer waren nicht schwer verletzt. Aber Adeline, siehe, man brachte sie bewusstlos ins Krankenhaus. Ich durfte noch gleich hinfahren, aber sie war nicht bei Besinnung. Und so starb sie und ging in die Ewigkeit. Die Eltern, als sie die Geschichte hörten, beugten sie sich und sagen: Wir danken Gott, dass sie noch zu ihrer letzten Stunde ein lebendiges Erlebnis mit Jesus Christus haben konnte. Mit dem lebendigen Gott. Liebe Freunde, Paulus war kein Schlafender. Sein ganzes Leben hat er nicht geschlafen, geistlich. Er sagt: Seid meine Nachfolge, ich war euch ein gutes Vorbild. Ich erwarte und hoffe sehr. Er hat ein klares Ziel. Sein Leben war nicht zwecklos und ziellos. Wie ist dein Leben? Sei mal ehrlich vor Gott. Es nützt nichts, dass wir uns etwas vormachen, sondern dass wir die Wahrheit erkennen und als solche, die aufgewacht sind aus dem Schlaf, denen Gottes Wort lebendig und groß geworden ist. Und dass wir sagen, wie ist es, dass ich das noch nie vor dem erfasst habe und gehört habe? Unser Bruder Fanny Jägle, der sagt, und wenn ich das Evangelium zum ersten höre, so sollte es sein, dass uns das Wort Gottes ganz neu wird, ganz neu aufgeht. Und da, dass die Frau sagt, ich kenne dich nicht. Und der Mann sagt, Frau, ich kenne dich nicht. Und die Kinder, die Nachbarn, alle Welt. Und dass du ein gutes Vorbild bist. Lasst uns beten. Ach Herr, lass diese Worte nicht nur ein leeres Geschwätz sein. Sondern lebendig, kräftig, volle Leben. Nicht wie ein toter Draht, sondern ein Draht, volle Leben, volle Elektrizität, dass wir sozusagen einen Schock bekommen, aufwachen, dass die Wahrheit uns lebendig wird und dass wir nie wieder die gleichen sein können, die wir vor dem waren. Sondern dass das Alte vergangen ist und alles neu geworden, von dieser Stunde an. Du sagst uns, wir haben lange genug geschlafen. Uns jetzt Zeit, die Nacht ist vorbei, es wird jetzt Tag und jetzt sollen wir das ernst meinen mit deinem Wort und mit dir. Amen.